HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Im Bundeskanzleramt, da tagt das Klimakabinett und davor stehen zehntausende Klimademonstranten. So sah es am Protesttag in Berlin aus. Aber auch bei uns in Hessen war so einiges los. Zum dritten Mal hatten die Aktivisten von Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufgerufen. Diesmal sollten nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Arbeitnehmer auf die Straße gehen. Auch kreuz und quer in Hessen waren tausende Demonstranten unter dem Motto "Alles fürs Klima" unterwegs. Inzwischen hat sich das Klimakabinett auf ein umfangreiches Klimapaket verständigt. Fridays for Future hat uns aufgerüttelt, musste Finanzminister Scholz bei der Vorstellung einräumen. Reporter Volker Siefert berichtet, wie die Demos in Hessen verlaufen sind.
Marburg ist die Hauptstadt der Demonstranten in Hessen. In der Unistadt sind laut Polizei 6.500 Demonstranten auf der Straße gewesen. Bezogen auf die Größe der Stadt fast jeder zehnte Einwohner. Der Grund: Diesmal waren nicht nur Schüler aufgerufen, für eine veränderte Klimapolitik zu demonstrieren.
Wir sind hier, weil wir Großeltern, Eltern und überhaupt mündige Bürger sind und sehen, dass das Klima geschützt werden muss. Gegen den Klimawandel auf jeden Fall. Und wir sind hier, weil wir meinen, dass die Europäische Union noch viel, viel mehr machen kann.
In Darmstadt kamen mit 10.000 Teilnehmern ebenfalls mehr Menschen als erwartet zusammen. Ein Teil der Demo musste sogar umgeleitet werden.
So, jetzt kommt eine Mitteilung der Polizei. Es sind halt sehr, sehr viele Teilnehmer und deswegen ist der Plan jetzt folgender, dass eine Kehrtwende gemacht wird und auf dieser Straßenseite in die Gegenrichtung zurückgelaufen wird. Das ist momentan der Plan.
Die überwiegend jungen Demonstranten machten, wenn auch manche murrten, die Kehrtwende. Selbstvergewisserung. Vor etwas mehr als einem Jahr ging der Funke für die 3F-Bewegung, wie sie auch genannt wird, von Schweden aus.
Ein 15-jähriges Mädchen setzte sich damals vor das schwedische Parlament und trat eine weltweite Bewegung los. Mit einer Regenjacke, einem einfachen Schild und Mut. Mut und Hoffnung, dass sich etwas ändern kann. Egal wie klein man scheint.
Ortswechsel. In Frankfurt sind laut Polizei mehr als 20.000 Teilnehmer zusammengekommen. Die Veranstalter sprechen von 25.000 Demonstranten in Frankfurt. Am Morgen hatten kleine Gruppen mit Sitzblockaden für Aufregung gesorgt.
Du hast keine Wahl, einfach wegzuschauen, wenn vor dir Demonstranten stehen und deinen Weg blockieren.
Interessant, so Leute damit direkt aufzuhalten, Leute direkt damit zu konfrontieren, die sich nicht dafür interessieren, die so gar keinen, wie drücke ich das jetzt nett aus? Gar keinen Fick darauf geben, so was wir hier machen. Und deswegen war es halt gerade interessant, diese wichtigen Kreuzungen in Frankfurt zu blockieren.
Mehr als 50.000 Demonstranten dürften es am Ende heute in Hessen gewesen sein, die für mehr Klimagerechtigkeit, wie sie es nennen, auf die Straße gegangen sind. Viele von ihnen wohl zum ersten Mal. Weitere Freitagsdemos sollen folgen.
Tausende Menschen waren in Hessen unterwegs, um für besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Unterdessen hat sich das Klimakabinett auf ein umfangreiches Klimapaket verständigt. Volker Siefert berichtete. Die internationale Automobilausstellung IAA 2019 in Frankfurt geht zu Ende. Und gleich zu Beginn hat der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie VDA, Bernhard Mattes, hingeworfen. Die Besucherzahlen sind deutlich eingebrochen. Umweltschützer und Klimaaktivisten nutzten die Messe als Plattform für ihre Kritik. Gleichzeitig protestierten sie für autofreie Städte, mehr öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau von Fahrradwegen. Doch trotz alledem zieht noch Präsident Mattes eine erfreuliche Bilanz.
Schon fast traditionell lobt er, genauso wie seine Amtsvorgänger, die IAA in den höchsten Tönen.
Wir hatten eine ganz friedliche Demonstration am Samstag und am Sonntag die Blockadedemonstration ist auch völlig friedlich abgegangen und es waren über 110.000 Besucher an den beiden Tagen auf der Messe, die ihren Spaß, ihre Freude an der individuellen Mobilität hatten und von daher gesehen war es keine harte IAA. Und eine gute IAA.
Insgesamt rechnet der VDA damit, dass mehr als 500.000 Menschen die Automesse bis zum Ende am Sonntag besuchen. Das wären je nachdem 200.000 bis 300.000 weniger als noch vor 2 Jahren. Die Proteste rund um die Messe, die Klimadiskussion, Kritik an spritschluckenden SUV dürften ihren Teil dazu beigetragen haben.
Wir haben keine Scheu vor Kritik, im Gegenteil, Kritik spornt an, zu besten Lösungen zu kommen.
Sagt Bernhard Mattes. Teil dieser Lösung ist es aus Sicht der Autobauer, die IAA soll sich verändern. Vom größten Autosalon der Welt hin zu einer Mobilitätsmesse. Die IAA soll aber auch in Zukunft stattfinden, das ist klar. Konkret 2021 das nächste Mal.
Da wird es wieder eine IAA-Pkw geben mit einem weiterentwickelten Konzept an einem Standort, den wir noch entscheiden werden.
Heißt, nach Jahrzehnten könnte die Automesse aus Frankfurt weggehen. Etwa nach Köln, Hannover oder auch Berlin. Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler glaubt, der Zeitpunkt, über grundlegende Veränderungen nachzudenken, sei günstig. Nicht nur, weil der Vertrag mit der Messe Frankfurt jetzt ausläuft.
Frankfurt wird eben auch als Geschäftsstadt wahrgenommen, als Bankenstadt. Und da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich, auch wenn das in Frankfurt sicherlich nicht so gerne gehört wird, wenn man sich da neu aufstellt und sagt, wir sind eben nicht mehr die Geschäftemacher, Autoindustrie, die zunächst mal einfach im schnöden Mammon interessiert ist, sondern wir sind eben auch eine Industrie, die sich gesellschaftlich neu aufstellen will. Und da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man tatsächlich mal einen Ortswechsel vornimmt.
Zumal Beobachter wie Jürgen Pieper davon überzeugt sind, die Autoindustrie habe nach Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und endlich angefangen, massentaugliche Elektroautos zu entwickeln und zu bauen.
Also die diesjährige IAA ist, glaube ich, wirklich der Startschuss für die E-Mobilität als Massenphänomen. Ich denke, wir werden in den nächsten 10 Jahren einen richtigen Boom bei E-Autos erleben.
Die Bundesregierung hat gerade entschieden, Elektromobilität stärker zu fördern, damit der CO2-Ausstoß im Straßenverkehr sinkt. Unter anderem 1 Million Elektroladesäulen sollen gebaut werden, Benzin soll teurer werden, CO2-Emissionen sollen Geld kosten. Vom scheidenden VDA-Präsidenten Bernhard Mattes keine nachdenklichen Töne. Keine Selbstkritik, sondern nur Erleichterung nach diesen Entscheidungen.
Das brauchen wir als Rahmenbedingungen, um die Elektromobilität wirklich umzusetzen und damit auch die CO2-Zielsetzungen zu realisieren. Also von daher gesehen geht dieses Gesamtpaket in die richtige Richtung.
Mit diesen Worten verschwindet Mattes. Ob der Plan mit der Elektromobilität aufgeht, wie es mit der Messe weitergeht, nach dieser IAA bleiben viele Fragen offen.
Der Vorhang für die IAA in Frankfurt fällt zwar erst am Sonntag, aber trotzdem hat der Automobilverband VDA schon einmal Bilanz gezogen. Lars Hofmann war das über eine Messe im Umbruch. Von der IAA zum selbstfahrenden elektrischen Bus in Frankfurt. Haben Sie schon mal in einem selbstfahrenden Auto gesessen? Bisher geht das ja eher auf speziellen, extra abgesperrten Teststrecken. In Frankfurt testet der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV jetzt allerdings ein Jahr lang einen elektrischen, selbstfahrenden Kleinbus. Und wer will, kann mitfahren. Kostenlos. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt war bei der ersten offiziellen Fahrt dabei.
Der Bus mit Namen Easy fährt am Mainkai entlang und ist dabei kaum zu hören. Das macht der elektrische Antrieb. Deswegen klingelt das Fahrzeug selbstständig, jedes Mal beim Anfahren oder wenn Hindernisse in den Weg kommen. Zur Sicherheit steht aber immer ein sogenannter Operator mit im Bus, der auf die Straße achtet und im Notfall schnell eingreifen kann. So wie heute Klaus Düvel.
Jeder Fußgängerfurt, wo normalerweise ein Amt unterwegs ist, klingelt er zweimal zur Aufmerksamkeit. Das haben wir aus Sicherheitsgründen gemacht, weil die Leute laufen doch teilweise so ein bisschen träumend. So, dieser E-Scooter, er meint jetzt, er müsste da fahren, jetzt stoppt er gleich. Zack.
Dicht neben dem Bus bleibt der Mann mit dem E-Scooter stehen. Nochmal gut gegangen. Momentan dürfen hier am Mainkai keine Autos entlangfahren. Die Straße gehört Rollerfahrern, Fußgängern und Radfahrern. Das macht das Gebiet für den RMV-Geschäftsführer Knut Ringert zur idealen Teststrecke.
Wir beschnuppern uns ja erstmal. Die Fahrzeuge mit uns, seitens der Technik, seitens des Verkehrsverbundes, der beteiligten Verkehrsunternehmen, die Fahrgäste auf der Straße, die Radfahrer. Man merkt, jetzt kommt mir so ein Fahrzeug entgegen, was mache ich? Ja? Das muss man erstmal lernen. Und da wird es viele Auf und Abs geben. Aber genau das sind wir gerade am Lernen, in einem richtigen Praxistest und nicht im Labor.
Der RMV will sein Angebot auf lange Sicht deutlich ausweiten. Auch mit solchen selbstfahrenden Elektrokleinbussen, die später vielleicht wie moderne Rufbusse funktionieren sollen. Das könnte dann zu modernen Verkehrskonzepten dazugehören. Aktuell bewege sich in Sachen Mobilität sehr viel, findet Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling.
Die Mobilität steht vor dem Umbruch. Es ist eine Chance, aber es sind auch Risiken. Für die nächsten 10 Jahre sehe ich nicht, dass Fahrzeuge sich autonom im Straßenverkehr bewegen, aber was dann die Zukunft bringt, werden wir sehen.
Vorerst bleibt es erstmal beim Test am Mainkai. Bis Juli nächsten Jahres sind hier 2 autonom fahrende Busse jeden Tag unterwegs, von 13 bis 19 Uhr auf rund 700 Metern Strecke. An 3 Haltestellen können bis zu 6 Fahrgäste ein- und aussteigen. Aber auch danach will der RMV Easy weiter testen.
Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt über selbstfahrende Kleinbusse in Frankfurt. Der RMV testet diese elektrischen Fahrzeuge jetzt ein Jahr lang. Das verhängnisvolle Treffen war am 24. Juli. Da traf sich der Geschäftsführer der Hessen-Film Hans-Joachim Mendig mit dem AfD-Bundesvorsitzenden Meuthen und einem PR-Mann namens Moritz Hunzinger. Hinterher gab es dann auch ein Foto auf Instagram. Es sei ein politischer Austausch gewesen, hieß es, viel mehr wurde nicht bekannt. Trotzdem hat die Filmbranche sofort mobil gemacht gegen den Geschäftsführer von Hessen-Film. Das politische Signal dieses Treffens allein sei unerträglich. Es wurde sogar der Rücktritt gefordert. Nun gab es die Pressekonferenz zu den Filmpreisgewinnern des Hessischen Film- und Kinopreises, der dann im Oktober stattfindet. Reporter Aydoğan Makasçı hat die Gelegenheit genutzt und mal nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.
Im farbenfrohen Outfit macht die Ministerin gute Miene zum bösen Spiel. Filmpreis und Filmförderung, das seien zwei verschiedene Dinge, sagt Angela Dorn. Für die Preisverleihung im Oktober wünsche sie sich, dass die Filmschaffenden im Mittelpunkt stehen. Die Causa Mendig unkommentiert lassen, das will sie aber auch nicht. Geht auch gar nicht. Allein wegen des großen Medieninteresses an den Streitereien rund um den Geschäftsführer der Hessischen Filmförderung. Angela Dorn wählt die Worte bedacht, aber eindeutig.
Ich betrachte die wachsende Entfremdung der Filmschaffenden mit Herrn Mendig als Geschäftsführer der Hessen Film- und Medien GmbH mit wachsender Sorge.
Das Treffen mit dem AfD-Vorsitzenden Meuthen und die massive Kritik daran seien nur der Höhepunkt gewesen. Deshalb muss sich Mendig nun erklären, am Dienstag im Aufsichtsrat der Förderung.
Ein großes Thema innerhalb der Filmschaffenden war auch, dass sie diese Stellungnahme vermissen. Und insofern werden wir dort mit ihm diesen Vertrauensverlust erörtern und ob der Image-Schaden für das Land Hessen, ob der entsprechend abzuwenden ist.
Die Filmlandschaft in Hessen sei weltoffen und vielfältig, betont Dorn in mehreren Antworten. Da stimmt ihr der Regisseur Piotr Lewandowski zu. Er lebt in Offenbach, ist Mitglied der Jury des Filmpreises. Die aktuelle Debatte über Filmförderung Geschäftsführer Mendig beschäftigt ihn sehr.
Das finde ich wirklich schade und traurig, weil ich als Filmemacher kenne ich die Problematik, die man begegnet tagtäglich, wenn man Filme auf die Beine stellen möchte.
Das Treffen von Mendig mit AfD-Mann Meuthen habe ihn geschockt. Er selbst positioniere sich in seinen Werken immer wieder deutlich gegen Rechtspopulisten. Im persönlichen Kontakt sei ihm der Chef der Filmförderung allerdings nicht negativ aufgefallen, auch nicht bei der gemeinsamen Arbeit in der Jury.
Wir haben uns wirklich nur auf die Filme konzentriert und das ist mein Ziel. Ich bin zwar politisch in meinen Filmen, ich versuche bestimmte unbequeme Themen anzusprechen, aber auf meine Art und Weise.
Die Kulturjournalistin Claudia Schulmerich begleitet die hessische Filmszene schon seit mehreren Jahren. Der Trubel um Mendig, für sie kommt das alles nicht überraschend. Vor allem, weil der Geschäftsführer in der Szene immer einen schweren Stand gehabt habe.
Das war wirklich eine politische Setzung, das wollte keiner. Das hat der Minister damals durchgedrückt gegen alle. Und darum ist das so peinlich jetzt, weil also Mendig eigentlich alle die desavouiert, die ihn mal hineingesetzt haben in dieses Amt.
Boris Rhein war damals der Minister, der Mendig gegen einige Widerstände ins Amt brachte. Dem habe klar sein müssen, welche Sprengkraft ein solches Treffen mit Meuthen in der Szene haben werde, sagt die Journalistin. Damit habe sich der Chef der Filmförderung ein klassisches Eigentor geschossen.
Reporter Aydoğan Makasçı war das mit einem Beitrag zu dem Treffen zwischen dem Geschäftsführer der Hessen-Film Hans-Joachim Mendig und dem AfD-Vorsitzenden Meuthen und der Kritik an diesem Treffen. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie wie immer auch im Internet auf hrinforadio.de.